Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stammtisch. Mein Name ist Nadja Ehrbar, ich bin Redaktorin beim Reformiert in Zürich. Und neben mir sitzt der Luca Zakei vom RefLab.
Hallo zusammen.
Und als Gast ist heute Mike Wendt da. Er ist Redakteur beim Reformiert in Graubünden.
Hallo zusammen.
Und hat eine lange Reise gehabt, damit er hierher kommen konnte. Wie lange bist du unterwegs gewesen?
Mehrere Stunden von Schule bis daher ins Tonstudio.
Aber wir reden von einer Reise, die noch viel länger gegangen ist, gell? Aber für das gebe ich das Wort weiter, Herr Nadja.
Ja, Mike, du hast ja im aktuell Reformiert eine grosse Reportage geschrieben über eine Adoptionsgeschichte. Und zwar über den Sebastian, der sich auf die Suche nach seiner Mutter gemacht hat. Stell uns doch den Sebastian mal vor. Wer ist das überhaupt und woher kennst du ihn?
Sebastian ist heute 22 Jahre alt, lebt derzeit in Zürich und ist auf der Suche nach einer Lehrstelle im zweiten Arbeitsmarkt. Kennengelernt habe ich Sebastian im Herbst 2015. Dazu mal habe ich noch in einem Sonderschulinternat im Engadin gearbeitet, wo der Sebastian platziert wurde. Dazu mal war er 14-jährig.
Okay.
Genau.
Und wie ist es dann überhaupt jetzt zu dieser Reise gekommen? Also warum? Du hast dich ja entschieden, mit ihm mitzugehen auf die Suche. Wie ist es überhaupt zu dem gekommen?
Also Sebastian ist ursprünglich in Kolumbien geboren, in Medellin. Medellin ist die zweitgrößte Stadt in Kolumbien. Und Sebastian und auch sein Bruder, den darf ich nicht vergessen, sie sind also... haben eine Altersdifferenz von 2 Jahren knapp. Beide wurden dazu mal adoptiert im Jahr 2004. Und wie es zu der Reise kam, ist relativ einfach erklärt. 2016 in den Sommerferien gab es daheim mit dem Sebastian, also bei seinen Adoptiveltern in der Schweiz, gab es große Schwierigkeiten, Eskalation. Sebastian rief mich an und sagte, ja, jetzt werde er gleich abgeholt von der Polizei. Ich sprach dann mit den Adoptiveltern. Kurzhand haben sie ihn zur Bergschule geschickt, so heißt Sonderschulinternat dort. Und ich habe ihn dann während, ich glaube, 4 Wochen sind es knapp gewesen, betreut. Er hat in seinem Zimmer dort im Internat übernachtet und die Auflage war, er muss einfach bei allem, was ich tue, dabei sein. Und da kommt man natürlich auch ins Gespräch. So.
Aber das heisst eigentlich für jemanden, der das Dossier noch nicht gelesen hat, also er ist schon mit wie vielen Jahren ist er in die Schweiz gekommen? Mit 4, glaube ich,
ja, genau.
Richtig gelesen. Das heisst, und wieso ist er überhaupt, wieso hat man ihn zur Adoption gegeben? Also was sind die Gründe gewesen, wieso, dass er adoptiert worden ist?
Die Mutter war dazu mal schlichtweg, also die leibliche Mutter war einfach schlichtweg überfordert mit der gesamten Situation. Da muss man mehr oder weniger den ganzen Berichten vom kolumbianischen Familienministerium trauen oder sich darauf berufen. Sie war sehr jung zu dem Zeitpunkt auch. Sie war gerade Anfang 20 und lebte vor allem auf der Straße. Und dann haben Nachbarn und Menschen, die aus der Umgebung waren, regelmäßig bei der Polizei Meldungen gemacht. Drogen waren bei der Mama im Spiel. Die Versorgung vom Jungen fand praktisch nicht statt.
Und wie läuft das dann konkret ab, bis jemand zur Adoption freigegeben wird? Von Kolumbien in Schweiz ist schon ein rechter Schritt. Und wie hat die Verbindung stattgefunden? Ich nur kurz.
Sehr, sehr langer Prozess. Allein schon in Kolumbien, wir reden von einem Zeitraum vor fast 20 Jahren, dass ein Kind zur Adoption freigegeben werden kann, da braucht es viele Berichte, viele Zwischenschritte. Dieser Prozess dauerte bei dem Sebastian fast 2 Jahre. Er war zwischendurch, war er ein Jahr bei einer Pflegefamilie in Kolumbien und ein Jahr ist nicht dokumentiert. Man weiß nicht, wo der Sebastian zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr war. Es ist nichts festgehalten, nichts dokumentiert. Er kann sich nicht erinnern, niemand konnte Auskunft geben.
Aber man hat die Mutter weggenommen. Oder haben, glaub, Nachbarn haben ja gemolden, dass da irgendetwas nicht gut läuft. Und ich glaube, Behörden sind einfach eingeschritten, oder? Und haben ihn dann zu der Polizei gebracht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Ja. Genau. Die Mutter hat ihn unter Druck quasi der Behörden dann abgegeben.
Und die Adoptivfamilie ist ja in der Schweiz, hat die Verbindung gehabt zu Kolumbien? Oder wie hat das...
Soweit ich weiß, nicht spezifisch. Aber auch dieser Prozess dauerte dann sehr, sehr lang. War sehr intensiv, sehr aufwendig, zeitintensiv, kostenintensiv. Prüfungsverfahren seitens Schweizer Behörden, Prüfungsverfahren seitens kolumbianischer Behörden, Besuche vor Ort, die Adoptiveltern sind natürlich dann hin, haben dort sehr viel Zeit auch verbracht. Also wir reden von einem intensiven Prozess, von einem riesigen Aufwand.
Und da hat man gar nicht erst probiert, ihn in Kolumbien einer Adoptivfamilie zu geben?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage hat mich der Sebastian praktisch allen Menschen, die wichtig waren, oder ja, da zu dem Zeitpunkt hat er auch diese Frage gestellt. Gab es keine andere Option als die Schweiz?
Hat man es nicht können beantworten?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren, dass die Situation vor allem auch so war, dass man seitens kolumbianischer Behörden noch der Annahme war, überall geht es einem Kleinkind besser als in Kolumbien. Wir reden von einer Zeit, wo das große Drogenkartell noch sehr, sehr aktiv war. Die Adoptivmama berichtete von bewaffneten Soldaten überall auf der Straße, dass man also diese Konflikte extrem gespürt hat. Wobei ich jetzt fand, 20 Jahre später hat sich noch nicht so viel verändert.
Ja, und um wieder zurückzukommen zu denen, wo du mit ihm im Internat noch geredet hast. Es hat ja angefangen, glaube ich, mit einem Versprechen, oder?
Ja, genau. Er hat mich eigentlich dann 2016, während wir intensiv halt diese Sommertage da zusammen verbrachten, mit Velotouren, mit Besuchen in Museen, Ausflügen etc., sprachen wir natürlich unweigerlich auch über seine Herkunft, über seine Identität, Familie etc. Und dort sagte er dann mal, wenn er sich denn auf dem Weg mache, seine leiblichen Eltern zu suchen, ob ich dann mitkäme. Und ich habe ja gesagt.
Und dann ist das spontan gewesen, oder? Hast du nicht so, oder hast du das lange müssen überlegen?
Nein, überlegt habe ich nicht, aber ich sage eigentlich Sachen nicht einfach so. Ich versuche die Sachen dann schon noch, mich daran zu halten. Das ist natürlich eine Frage von den Umständen. Ich habe damals schon gedacht, ja, dann gehe ich halt nach Kolumbien. So, irgendwann mal in 20 Jahren oder so. Und keine 7 Jahre später kommt plötzlich eine Nachricht vom Sebastian. Ich bin parat, kommst du mit?
Und in der Zwischenzeit hat er sich gar nicht gemeldet gehabt, oder?
Wir hatten ab und zu Kontakt, aber im 21, wenn ich mich nicht täusche, gerade so noch Corona-Zeit etc., kam dann plötzlich diese Nachricht.
Weiß dann der Sebastian eigentlich seit Beginn oder seit er sich mal erinnern, dass er adoptiert ist? Ja. Hat man ihm das von Anfang an gesagt?
Und natürlich ist es auch sehr offensichtlich. Er ist dunkelhäutig. Ihm war es immer klar, die Adoptivmama hat auch erzählt, dass er sehr früh, von Anfang an eigentlich schon noch ein Bewusstsein dafür hatte. Und wenn es schwierig wurde, wenn es Auseinandersetzungen gab, Konflikte mit den Adoptiveltern, dass er dann zum Beispiel einfach sagte, ihr seid jetzt nicht mehr meine Mama oder meine Eltern.
Also er hat das Haus spielt, die Karte.
Ja, genau.
Stichwort Adoptiveltern, wie ist denn der Sebastian in der Schweiz aufgewachsen? Er ist ja eben mit 4 hierher gekommen. Wie ist es ihm nachher gegangen?
Also von den äußeren Umständen würde ich sagen, besser kann man sich eigentlich das Umfeld nicht wünschen. Ein tolles Familienpaar mit Großeltern in der Ostschweiz, nicht gerade in der Stadt St. Gallen, sondern etwas außerhalb. Er hat den Klavierunterricht besucht, er war im Fußballclub, hatte ein soziales Netz, wie gesagt, Familie etc. Ich würde sagen, besser kann man es fast nicht haben. Unabhängig noch von der wirtschaftlichen Situation, die hier doch sehr gut war.
Aber eben irgendwann haben dann die Schwierigkeiten angefangen. Wie hat sich das geäussert? Oder wann hat das angefangen? So in welchem Alter ungefähr?
Die Mutter sagt jetzt, also die Adoptivmutter sagt jetzt rückblickend, eigentlich von Anfang an waren Schwierigkeiten da. Und richtig massiv wurde es natürlich dann noch, umso größer er wurde. Umso größer er wurde, desto größer wurden Schwierigkeiten. Und Schwierigkeiten heißt aggressives Verhalten, Ausbrüche und natürlich auch mit seinem Bruder. Da gab es dann auch schwierige Situationen, Rivalität und so. Und bis hin, dass er nachher eigentlich die ganze, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Karriere durchläuft mit Sonderbeschulung, mit geschlossenen psychiatrischen, kinder-jugendpsychiatrischen Einrichtungen etc.
Frage, sorry, du hast gesagt, Bruder, ist es der leibliche Bruder oder der also Halbgeschwister, die er gehabt hat?
Genau, der ist der leibliche Bruder.
Okay, der ist schon mitgekommen, sie zweit mitgekommen, ihre gleiche Familie.
Gleiche Familie, aber der leibliche Bruder ist 2 Jahre jünger.
Okay.
Das heißt, der leibliche Bruder, hat praktisch nicht diese intensive Zeit auf der Straße verbracht, sondern man kannte dann die leibliche Mutter schon bei den Behörden und als der jüngere Bruder zur Welt kam, kam der relativ schnell zur gleichen Pflegefamilie in Kolumbien für 1 Jahr.
Das heißt, und das wäre jetzt irgendwie Theorie oder die Hypothese, dass es bei ihm weniger schlimm ist, das, was er erlebt hat in den ersten Monaten oder im ersten Jahr vom Leben.
Weil sicherlich die ersten 2 Lebensjahre waren von dem jüngeren Bruder definitiv, also
chaotischer wahrscheinlich, also vom Sebastian. Also Sebastian hat es schwieriger gehabt wahrscheinlich,
absolut, der Start
im Leben.
Würde ich sagen.
Also kommen wir zurück zu dem SMS, wo du dann bekommen hast. Du hast dann, glaube ich, auch relativ schnell entschieden, okay, ich gehe mit, und hast angefangen, die Reise zu planen. Was haben sich da für Hindernisse in euren Weg gestellt zuerst?
Genau, Planungszeit war rund knapp 1 Jahr. Klar war, während der Corona-Zeit reisen wir nirgendwo hin. Das war mal klar. Und ich habe dann sehr schnell mit der Adoptivmutter Kontakt aufgenommen, habe ihr davon erzählt. Man muss dazu sagen, der Sebastian kam gerade aus dem Gefängnis. Er war vorher im Gefängnis wegen Raubüberfall, den er hier verübt hat. Hat im Gefängnis mit dem Drogenkonsum aufgehört, kam praktisch raus und wahrscheinlich hat das irgendwas auch mit ihm gemacht, dass er dann auf die Idee kommt, jetzt bin ich parat, ich war jetzt im Gefängnis, jetzt Drogen, Alkohol sind jetzt mal kein Thema mehr. Und die Planungszeit, ein wichtiger Aspekt waren natürlich die Kosten, aber auch die Recherche. Weil ich habe ihm vom Anfang an gesagt, wir reisen nicht einfach hin und machen Sightseeing, sondern sein Wunsch war ja, hey, Identität, wo komme ich eigentlich her? Und das müssen wir gut vorbereiten, dass wir vor Ort nicht wochenlang recherchieren können. So, das heißt, wir haben sehr viel von hier aus recherchiert. Wir haben von hier mit dem Familienministerium Kontakt aufgenommen. Mit der Pflegemutter, wo er 1 Jahr war, haben wir Kontakt aufgenommen. Und natürlich mit der leiblichen Mutter.
Also da hast du, glaube ich, vor allem mit ihr kommuniziert.
Genau. Er hat am Anfang mal mit ihr so kommuniziert, aber Sprachbarriere, sie spricht nur Spanisch, er nur Mundart, ist natürlich ein Punkt gewesen. Und ich habe es dann vor allem mit so Übersetzungsprogrammen, hatte ich per E-Mail mit ihr Kontakt. Und das war auch nicht sehr einfach. Sie war sehr unzuverlässig. Manchmal hat sie dann wochenlang nicht geantwortet. Manchmal war mir nicht klar, hat sie jetzt verstanden, worum es geht. Als ich nur zum Beispiel fragte, wo sie wohnt, und sie antwortete Buenos Aires. Und ich dachte, ja,
das ist ja völlig im falschen Ärger.
Nachher in Kolumbien ist klar, der Stadtbezirk in Medellin heißt Buenos Aires. Ja.
Klar, okay.
Aber die Sache konnten wir vorher per E-Mail nicht auflösen.
Okay.
Phänomenal.
Aber, was man kann sagen ist, aber du hast recht Mut gehabt, oder? Also erstens mal hast du dich eingeladen auf ein Versprechen, das du gegeben hast, also Jahre früher, das muss man zuerst noch machen. Dann hast du einen Aufwand gehabt, um das Ganze zu recherchieren und wahrscheinlich ist auch finanziell, oder? Also man hat eine Reise, die man auf Medellin macht, also Das ist noch nicht das Günstigste. Und plus hast du noch gewusst, der Sebastian, ja, das wird vielleicht nicht unbedingt einfach, die Reise, oder? Weil die Vorgeschichte hat und das ist aufwühlend. Mhm. Also das heisst, nicht die besten Rahmenbedingungen und trotzdem hast du gemacht, also Chapeau.
Ja, und ich glaube sogar, es war ja noch recht aufwendig, nur schon einen Pass zu organisieren, oder, für den Sebastian?
Ja, genau. Wir mussten noch den Pass organisieren, er hatte keinen Reisepass. Den noch zu managen, dass das funktioniert, hatte dann plötzlich die Idee, nein, er nimmt gerade den kolumbianischen Pass, war dann so rein organisatorisch. Flugsachen waren noch nicht ganz so einfach. Die günstigste, beste Route über die Vereinigten Staaten ging nicht, weil der Sebastian nicht geimpft war. Er hatte einfach zu große Angst vor der Impfung. Spritze und so weiter, hat er gesagt, kommt nicht in Frage. Aber man muss sagen, auch die Adoptivmama hat die ganze Reise in der Vorbereitung sehr gut unterstützt. Sehr, sehr gut mit Kontakten, mit Austausch, mit Informationen beschaffen etc. Sie hat uns das sehr, sehr gut unterstützt. Und nachher hat sie und die Großmutter, die Schweizer Großmutter vom Sebastian, haben sich auch mit einem Beitrag finanziell an die Unkosten beteiligt. Die Unkosten waren nur schon Flugkosten nach Corona. Also vor Corona wäre nie jemand für solche Preise geflogen. Die Unterkunft vor Ort überhaupt natürlich, das sind Kosten. Aber das sind dann, manchmal spielt es dann, sollte es nicht so eine Rolle spielen für so eine Sache.
Ja, aber trotzdem, wenn man das organisieren will. Und wie hast du, also hast du rein von den Emotionen her, hast du wahrscheinlich der Sebastian ja begleiten. Wie war es, also vor der Reise und während und wo der angekommen seid, haben wir da schon etwas feststellen, was das ihm gemacht hat, was das hervorgerufen hat, die ganze Reise.
Ich war überrascht, dass er sehr gut vorbereitet war, dass er angefangen hat, Spanisch zu lernen, schon vorher, weit vorher auch, dass er sich gewisse Situationen überlegt hatte und sich dazu Standardsätze vorbereitet hatte, wie viel kostet es, wo geht es dort und dort lang etc. Das hat mich sehr überrascht, aber ich wusste bis zu dem Moment am Flughafen nicht, taucht er auf oder springt er vorher noch ab. Okay. Ich konnte wie nicht ganz greifen, macht es jetzt doch noch was mit ihm, dass er einfach absagt. So. Und wobei dann später der Adoptivmama auch sagte, eigentlich seitdem er klein war, sprach er schon davon, irgendwann geht er wieder nach Kolumbien, irgendwann muss er dorthin. Mhm. Und man muss auch sagen, die Adoptivmama wollte mit beiden Jungs vor 2 Jahren, meinte ich, diese Reise machen. Und sie hatten alles schon organisiert, aber es hat dann nicht stattgefunden.
Also eben sie hat es eigentlich immer unterstützt, oder? Ja. Sie ist voll dabei gewesen.
Mhm. Und sie hat natürlich, die leibliche Mutter hat die Adoptivmutter gefunden. Und zwar Jahre später. Sie hat viele, viele Jahre recherchiert und da gab es noch kein Facebook, kein Instagram. Mhm. Hat sie dran geblieben und hat die leibliche Mutter gesucht und irgendwann Jahre später gefunden und Kontakt zu ihr gehalten.
Und das, also ich stelle mir es auch schwierig für sie vor. Also die Adoptivmutter muss ja, gibst ja dein Kind, also ja, du hast ihn adoptiert, hast ihn auch grosszogen und dann gibst du ihn ab. Ist ein bisschen, schon ein ungewiss. Also was macht das jetzt mit ihm, oder? Oder ist es problemlos gewesen? Also, sie hat zugestimmt und du hast alles können organisieren, ohne dass das Problem gehabt hätte.
Man muss ja sehen, dass Beziehung Adoptivmutter und Sebastian sehr, sehr schwierig war. Mhm. Sebastian hat ja alles dafür getan eigentlich, dass Beziehung auch so schwierig wird, mit all seinen Übergriffen, mit Gewalttätigkeit, mit Aggression gegenüber auch den Adoptiveltern. Mhm. Da haben wir von verschiedenen Fachpersonen nachher gehört, so ein Muster kann es geben, Aggression gegen Adoptiveltern. Und ich glaube, und sie war noch jetzt dann vor der Reise nicht so eng im Kontakt. Und erst auch diese Reisevorbereitungen haben die beiden wieder näher gebracht.
Okay.
So. Aber es hat mit der Adoptivmutter sehr viel gemacht. Mhm. Auch die Reise nachher selbst. Und ich bewundere die Frau auch gewissermaßen, dass sie so viele Jahre all das mitgemacht hat. Mhm. Nicht nur finanziell. Finanziell hat die Familie Einbußen hinnehmen müssen. Sie mussten so viel Maßnahmen bezahlen, auch selbst aus eigener Tasche. Mhm. Und ich ziehe meinen Hut davor, dass sie ihre Beziehung mit dem Adoptivvater dort aufs Spiel gesetzt hat.
Aber eben, sie hat wahrscheinlich offenbar verstanden, dass es halt sehr wichtig ist, dass er seine Herkunft kennt und dass er unter Umständen vielleicht sogar seine liebliche Mutter kann treffen kann. Wie war es dann, eben, als er dann dort angekommen ist? Also er kommt aus dem Flughafen raus und dann, wie war das gewesen, so der erste Eindruck? Oder was hast du beobachtet?
Augenblicklich war klar, hier gehört der Junge her. Das ist ein Phänomen und das hat mich berührt auch. Obschon er die Sprache natürlich nicht beherrscht, aber zu merken, hier ist jetzt jemand wohl, hier ist jetzt jemand richtig. Die Haltung von ihm, wie er plötzlich auf Menschen zuging, sie ansprach, sie alle begrüßte, immer wieder Danke sagte. Und das hat mich fasziniert, weil hier habe ich ihn nie so erlebt. Und er hat doch mal gesagt, stell dir vor, ich bin immer der Fremde hier. Ich werde immer angeschaut und dort halt nicht. Und das fing an, als wir das Flugzeug verließen.
Okay. Trotzdem hat er eine gewisse Zeit gebraucht, bis er sich entschieden hat, dann seine liebliche Mutter zu treffen. Sie war ja bis zum Schluss nicht ganz sicher gewesen, wollte ich jetzt das? Was denkst du, was hat dann den Ausschlag gegeben, dass er gesagt hat, mal, ich will sie jetzt sehen?
Mir kam es vor, als sei es ein richtiges Herantasten von ihm. Die ersten Tage nur erstmal, wo bin ich? In welchem Land, wie ist die Stadt? Das zeigte sich vor allem in seinen Fragestellungen. Wir haben schon am ersten Tag, als wir durch die Stadt liefen, sehr viele Straßenkinder gesehen. Wir haben viele junge Mütter mit ihren Kindern auf der Straße sitzend um Essen bettelnd gesehen. Das hat ihn sehr beschäftigt von Anfang an und über den gesamten Zeitraum. Aber es war ein Herantasten, erst über die Stadt, wo sind wir, was gibt es, was etc., welche Straßen, in welchen Straßen bin ich groß geworden. Und dann natürlich die Pflegemutter, wo er ein Jahr war. An die konnte er sich erinnern. Und wir hatten noch da über die Adoptivmama aus der Schweiz die Kontakte, haben sie dann getroffen. Und die Begegnung, ohne diese Begegnung, wäre es nicht zur Begegnung mit der leiblichen Mutter gekommen. Weil dieser Pflegemutter, die erste Frage war, warum hat mich meine leibliche Mutter weggegeben? Warum kam sie damals zu dir und hat gesagt, oder beziehungsweise die Behörden, da nimm meine Kinder. Und sie sagte dann auf Spanisch, sie hatte euch so lieb und hat euch so gern gehabt, dass sie euch weggeben musste, weil sie nicht mehr für euch sorgen konnte. Und in dem Moment war wie für ihn klar, okay, jetzt bin ich parat.
Also dann hat er, das haben ja viele Adoptivkinder, wie den Fehler nicht mehr bei sich selber gesucht, oder weil sie ja oft das Gefühl haben, mit mir stimmt etwas nicht, sondern hat gemerkt, aha, sie hat ja eigentlich das Beste für mich und meinen Bruder willen. Genau.
Das heißt, also es ist ja wie schrittweise gegangen, es hat sich auch ein bisschen gefügt. Also das zuerst eben das Ankommen, und dann, sag ich mal, ein gutes Erlebnis mit der Mutter, die sie ein Jahr lang hatte. Und der hatte dann das Gefühl, jetzt ist er offen und parat für die leibliche Mutter.
Genau.
Wie lange ist es gegangen bis zu dem Treffen, das er stattgefunden hat?
Ich würde jetzt sagen, 8 Tage, 7 Tage, 8 Tage so. Plötzlich beim Frühstück am Morgen, er aß ungewohnt schnell plötzlich und sagte dann, jetzt besuchen wir die leibliche Mutter.
Ah, das hat er explizit offen gelassen, er hat nicht einen bestimmten Termin abgemacht.
Nein. Weil es auch nicht sicher war, was passiert. Was passiert auch seitens der leiblichen Mutter. Wir hatten dann schon, ich hatte dann ihre Telefonnummer und ab und zu Kontakt etc. Es war bis zu dem Moment nicht sicher. Und ich wollte ihn noch nicht pushen. Ich wollte ihn nicht in irgendeine Richtung drücken, sondern völlig freilassend. Er soll entscheiden, wann und ob und wie und so weiter.
Aber der Zeitrahmen wäre 3 Wochen oder 2 Wochen. Wie lange wäre die Reise?
Also für eigentlich 2 Wochen.
2 Wochen, okay. Ja.
Und Sebastian selbst hat von vornherein gesagt, für 2 Wochen muss er nirgendwo hingehen. So, verständlich. Wer sich auf so eine Spurensuche macht, dann für 2 Wochen. Aber logistisch war es für mich einfach nicht drin. Wir hatten 2 Wochen geplant. Genau.
Ja, und dann ist das lang ersehnte Treffen da. Erzähl mal, wie ist denn das abgelaufen? Wo hat er sie getroffen?
Ganz einfach vom Hotel. unter einer Autobrücke. Und interessanterweise in dem Stadtviertel Nudibara Fatima, wo er die ersten Lebensjahre mit der Mutter verbrachte. Das war so nicht geplant, das war auch Zufall. Sie kam dann dorthin mit ihrer Tochter. Sie hat jetzt zwei Töchter, heißt die Halbschwestern vom Sebastian. Und plötzlich tauchte sie auf dem Nichts auf und stand dann dort und lief auf ihn zu. Und er hat sich schon vorher Gedanken gemacht, oh, wie begrüßt er sie, wie läuft das sprachlich vor allem ab. Wir hatten ein Übersetzungsgerät dabei, das ging dann noch verloren. Oder ja, plötzlich dann ging es dann übers Handy. Und sie haben praktisch nicht gesprochen. Sie sind aufeinander zu und haben sich einfach minutenlang umarmt.
Sie haben aber gerade gewusst, das ist meine Mutter und das ist mein Sohn.
Ebenso phänomenal, wie der Junge aus dem Flughafen am Flughafen ankommt und man merkt, dort gehört er hin, ist dort klar, Mutter und Sohn. So. Was nicht unweigerlich heißt, oh, und jetzt haben wir das Happy End. Mhm. So.
Sie haben sich umarmt und du bist wahrscheinlich so ein bisschen daneben gestanden. Wie war das für dich? Wahrscheinlich auch noch recht emotional, kann ich mir vorstellen.
Naja, ich habe vor allem so überlegt, darauf hat jetzt so viel hingelaufen, auf diesen einen Moment. Wir verließen, als wir am Flughafen in Zürich noch standen, sagte er beim Einsteigen, so als wir Richtung Gate gingen, sagte er, diesmal reise ich, um anzukommen. Das ist mir voll eingefahren. So eine altkluge Weisheit eigentlich. Und dann dachte ich, in dem Moment fiel mir dieser Satz ein, den er dort sagte, dann, jetzt ist er angekommen. So, seelisch, innerlich, ich glaube, ganz wichtiger Moment in seiner Biografie. Er sagte es ja auch mehrmals in so Gesprächen vorab, sprach er davon, hey, wenn du an deine Mutter denkst, dann hast du ein Bild, wie sie dich umarmt. Wenn du an deinen Vater denkst, dann kommen dir Bilder. Bei mir ist Leere, bei mir ist nichts. Da ist ein Vakuum.
Das heisst, hast du das Gefühl, er hätte es wieder können füllen, also mit dem Erlebnis oder zumindest ein Teil. Also klar, man kann die Vergangenheit nicht zurechtbiegen, aber zumindest mit dem füllen, wo er Gegenwart ist.
Er hat man sich ja jetzt so dieses ganz klassische Bild, und er hat einen Menschen, er verbindet damit noch mehr. Aber damit sind natürlich ganz viele neue Fragen aufgetaucht,
Hat er Antworten bekommen auf gewisse Fragen, die so im Raum... Also es ist immer über andere gegangen, die Antwortsuche. Hat er das dann mitbekommen, was er sich erhofft hat?
Ja, er war sehr direkt im ersten Treffen. Später, nachdem wir dort uns auf der Straße trafen, sind wir zu ihr nach Hause. Und er hat dann relativ schnell seine Fragen ausgepackt. Nicht auf einem Zettel, sondern er hat sie im Kopf gehabt.
Also auch wieder übers Handy,
genau,
übersetzen.
Mit Übersetzungsgerät. Ja, genau. Erste Frage war, warum hast du mich weggegeben? Dann hat sie es erklärt, dass ihr halt nicht möglich war, für ihn zu sorgen und für den Bruder. Fragen wie, hast du mich geschlagen? Hast du Drogen konsumiert? Wie habe ich gegessen? Bis hin nachher, wo ist der leibliche Vater? Warum weißt du nicht mehr über den? Und so weiter. Sehr konkret. Und sie hat auf alles versucht, Antworten zu finden. Gewisse Sachen deckten sich mit dem, was wir aus den Berichten von dem Familienministerium hatten. Und vieles widersprach dem auch. Und wie so oft im Leben liegt dann die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Und es ist gemerkt hat, dass es vielleicht ein bisschen etwas gelöst hat beim Sebastian, oder ist es irgendwie spürbar gewesen, seine Reaktion auf die Antworten?
Ja, spürbar, dass er mehr so, wie soll ich sagen, man hat, wenn man ihn so tagtäglich begleitet, hatte man den Eindruck, das Vakuum ist nicht mehr so einfach nur da, das ist nicht einfach Leere nur. Aber wie ich schon gerade sagte, es wurde mehr ausgelöst, doch neue Fragen tauchen dann dafür auf.
Du bist ja dann allein wieder zurückgeflogen in die Schweiz. Ist das geplant gewesen so?
vom Sebastian vielleicht, von mir nicht. Ich hatte so den kurzen Eindruck, als er dann das auch sagte, habe ich gedacht, das hat der abgemacht, das hat er sich vorher überlegt. Mhm. Und sagt es mir erst einen Tag vorher. Einen Tag vorher.
Vor der Rückreise.
Hat er gesagt, ja.
Und wie hat er es begründet?
Ja, sehr plausibel. Jetzt bleibt er halt da. Und zwar nicht für immer, sondern er muss einfach jetzt etwas länger da bleiben. Mhm. Er hat gesagt, 2 Wochen sind zu kurz. Er hat sich dann einen Plan gemacht, wie er geht jetzt in die Sprachschule für einige Wochen, lernt seine Mutter besser kennen, seine Halbschwestern besser kennen. Sehr konkret. Als ich dann gefragt habe, und wer zahlt deinen Aufenthalt hier? Hat er sich dann auch so ein bisschen was zurechtgebastelt. Aber ich bin dann halt alleine zurück und ich war überrascht von der Entschlossenheit von ihm. Er kam, sagte mir, er bleibt da, ich versuche ihn zu überzeugen, spreche mit der Adoptivmutter, spreche mit der leiblichen Mutter, versuche alle da, hey, der will jetzt da bleiben. Es geht nicht, der Junge schafft es nicht, der ist hier überfordert, Millionenstadt, Sprache, die er nicht beherrscht, kein Geld, was soll passieren? Und er legte mir eine Liste vor, zeigte mir einen Zettel und sagte, kannst du mir zeigen, wie man Geld abhebt? Kannst du mir zeigen, wie man ein Ticket für die Metro kauft? Kannst du mir hatte ganz viele alltagspraktische Punkte und in dem Moment merke ich, okay, ich versuche ihn nicht zu überzeugen, zurückzukommen. Ich buche sein Rückflugticket einfach um, dass er später irgendwann kommen kann. Aber ich investiere die Zeit jetzt und wir gehen zur Metro, schauen, wie man ein Billett kauft und so weiter, so alltagspraktische Sachen.
Wahrscheinlich hat er zuerst mal richtig Verantwortung für sich übernommen, oder? Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat, oder?
In dem fremden Land. Dann, ja. Er spricht die Sprache nicht. Hier lebt er ebenfalls allein. So, er will es jetzt nicht in einem begleiteten Wohnen oder so.
Aber es ist ja gleich noch mutig.
Absolut. Also. Absolut.
Und jetzt ist er zurück, aber. Wenn wir es offen lassen. Nein. Also, die Reise ist. Wann bist du zurückgekommen, ungefähr? Wenn
ich bin Anfang Dezember zurückgekommen.
Oh, ja.
Und wie gesagt, er blieb dort. Ich war ein wenig saß auf Nadeln in der Zeit. Mhm. Ich war täglich mit ihm im Kontakt, dass ich einfach gefragt habe, wie geht's, was läuft, was machst du, etc. Ein Punkt ist, Sprachschule hat dann nicht geklappt dort. Die Adoptivmama hätte die Sprachschule dort vor Ort bezahlt, aber sie hatten keine freien Plätze. Er ist dann dort auch hin oder hat zumindest geschrieben, angerufen, etc. Und das gab es nicht, keine freien Plätze so kurzfristig. Und er kam dann kurz danach, dann wenige Wochen schon, nachdem ich weg war, kam er wieder zurück.
Okay. Und jetzt Happy End, oder wie geht es weiter?
Ja, Happy End wäre natürlich toll. Die schwarze Blende, die kitschige Musik, und der Abspann kommt und alles ist gut, wie in den Hollywood-Filmen. Das ist natürlich nicht so, sondern jetzt hat man den Eindruck, jetzt geht's los. Jetzt muss er dran schaffen. Und er hat hier eine zuständige Mitarbeiterin vom Sozialamt, die habe ich auch informiert und habe gesagt, sie soll unbedingt eine Fachperson organisieren, die sich mit ihm auch thematisch damit auseinandersetzt. Mit ihm habe ich nach wie vor jetzt Kontakt, dass wir Sachen noch ganz praktisch anschauen. Er bewirbt sich, er hat sich jetzt beim RAF angemeldet. Seine Motivation, nach Kolumbien wiederzugehen, ist jetzt sehr hoch.
Noch also er will den Kontakt behalten mit seiner leiblichen Mutter?
Mit der leiblichen Mutter nicht.
Unbedingt. Nicht unbedingt.
Okay. Denn das gehört mit zu dem Ende. Er ist nicht bei ihr die ganze Zeit geblieben. In der kürzester Zeit, nach 2-3 Tagen, haben sie gemerkt, es funktioniert nicht. Wir sind uns vertraut, wir sind Blutsverwandte, aber wir sind 2 verschiedene Menschen, die uns nicht kennen. Und nicht verschieden im Sinn von, sie sind sich sehr, sehr ähnlich in ihren Eigenschaften so, aber wir sind 2 fremde Menschen. Es hat nicht funktioniert. Sprachlich natürlich eine Herausforderung, aber dann noch plötzlich wohnt jemand bei mir. Ja. So, das war eine große, große, große Schwierigkeit. Und sie haben jetzt keinen Kontakt mehr. Aber auch im Sinn von, habe ich den Eindruck, das ist jetzt mal gut. Da gab es eine intensive, kurze Begegnung. Sebastian konnte Fragen stellen, er hat Antworten bekommen. Sie hat gesehen, wer ist jetzt mein Kind oder wo ist mein Kind, wie sieht mein Kind aus, wie ist mein Kind. Und jetzt ist er wieder da, hochmotiviert, Spanisch zu lernen. Lehrstelle oder irgendeine Ausbildung machen zu können. Klar ist, er braucht eine Begleitung, er kann nicht im ersten Arbeitsmarkt, das schafft er nicht. Dessen ist er sich bewusst, er will auf jeden Fall dort wieder hin. Dieser Wunsch ist noch größer, als dass er vorher schon war. Jetzt hat er den Duft von Heimat in der Nase.
Und denkst du, dass er dann dort bleiben will? Also ist das etwas, was er in Betracht zieht?
Jetzt natürlich schon. Alle Menschen, die wir vor Ort trafen, denen er erzählte, er möchte gern von der Schweiz nach Kolumbien kommen, für immer, die können es nicht verstehen. Und wahrscheinlich braucht er erst noch diesen Moment vom, wie ist das Leben dort tatsächlich? Kein soziales System generell. Große Armut. Wir reden von einem Entwicklungsland. Wir reden von hoher Kriminalität. Wir haben jeden Abend Schießereien erlebt. Gehört. Wir haben.
Ja, du bist ja dann auch noch.
Ja, genau. Das einzige Mal. Das einzige Mal, wo ich ohne Sebastian unterwegs war, am helllichten Tag, vormittags um 10, werde ich überfallen. 7 junge Menschen, also junge Erwachsene, die mich umzingeln, Messer raus, Messer an die Kehle, zack und so weiter. Einzige Mal, wo ich nicht mit ihm unterwegs war. Bezeichnend gewesen. So. Erst dann wurde mir bewusst, ich hatte immer einen Einheimischen, der die Sprache zwar nicht spricht, der nicht hier wirklich gelebt hat, aber ich habe jemanden von hier an meiner Seite.
Was denkst du jetzt? Eben, er hat jetzt das andere Leben gesehen, er hat gesehen, wie er aufgewachsen ist. Kann er jetzt den Entscheid von der Mutter, von der lieblichen Mutter, besser nachvollziehen? Was denkst du?
Diese Straßenkindersituation, wie sie aktuell noch ist, hat ihn unglaublich umgetrieben. Bis hin, dass wir beim Familienministerium nachher vorstellig wurden und uns erkundigt haben, wie viele Kinder leben momentan in Kolumbien auf der Straße. Man hat uns sogar eine konkrete Zahl präsentieren können. 4.858 Kinder, die momentan auf der Straße leben. Und die Situation hat er wie nicht verstanden, dass sogar 20 Jahre später es immer noch so ist. Dass kleine Kinder zwischen vierspurigen Autos, Autostraßen und Hochhäusern auf der Straße herumkrabbeln, nicht zu essen haben, hygienisch nicht versorgt sind. Er hat dann zum Beispiel auch solchen Kindern Essensbeutel parat gemacht und ihn einfach übergeben. So, das hat mich auch berührt, dass er etwas machen wollte. Und ich glaube, er kann den Entscheid nachvollziehen, dass sie ihn weggegeben hat. Viel spannender fand ich eigentlich seine Erkenntnis, dass er immer auch den Adoptiveltern vorgeworfen hat, ihr habt mich aus meiner Heimat rausgerissen. Er hat immer wieder gefragt oder zu mir gesagt, ist das Schicksal? Oder ist das, warum bin ich ausgerechnet in der Schweiz gelandet? Und am einen der letzten Tage hat er dann gesagt, sie haben mich nicht aus meiner Heimat rausgerissen, sondern sie haben mich von der Straße gerettet. Und dass er die Erkenntnis hatte und auch aussprechen konnte, so dass er dazu kam, auch wenn es nur kurzfristig war oder so ein Lichtblick, ich glaube, das ist schon viel wert.
Wer weiß, vielleicht wird er, also wir können in die Zukunft schauen, aber vielleicht wird er so vielleicht auch zu einer Lebensaufgabe sein. Meistens ist Betroffenheit das, was man erlebt hat. Ja, zumindest, wenn wir etwas hoffen können, ist, dass er das von seiner Ausbildung her in einen Bereich reinkommen kann, wo er tatsächlich etwas kann verändern kann. Klar, man kann nicht alles verändern, aber im Kleinen, dass er vielleicht ein Projekt hat, wo er tatsächlich die Situation könnte, besser stellen vor Ort.
Ja, ich denke, es hat sicher jetzt auch Beziehung zu seiner Adoptivmutter beeinflusst. Also, wie ist das jetzt? Also, hast du das Gefühl, es hat sich etwas geändert?
Jetzt so kurzfristig noch nicht.
Noch nicht.
Sie hat ihn noch abgeholt am Flughafen, als er nachher ankam. Die Begegnung war nicht so gut. Aber ich glaube, das braucht auch noch Zeit jetzt. Ich hoffe wirklich, dass er auch jemanden findet, mit dem er die Sachen professionell oder jemand, der professionell die Sachen begleitet. Dennoch darf man nicht vergessen, er ist 22-jährig, er ist ein junger Erwachsener, er hat diese Sachen, er ist selbstverantwortlich, so für sich. Den Aspekt darf man nicht einfach außer Acht lassen. Ich finde, er hat einen großen Schritt getan, einen sehr großen Schritt, und auch davor ziehe ich meinen Hut. Mutig, absolut mutig. Da sind so viele Narben aufgerissen worden wieder, so viele innere Bilder, die hochstehenden Erinnerungen, dass er sich dem jetzt auch bewusst noch stellt und dass er vor allem einen Weg findet, um wieder dorthin zu kommen.
Mhm. Ja.
Ja.
Schöner Abschluss im Grunde genommen. Und jetzt weiß ich nicht, also wir werden sämtliche Informationen zum Dossier werden wir in den Shownotes hinein tun oder verlinken auf dem RefLab auf der Webseite. Ja, hast du sonst noch Fragen, wo du, also etwas, was du noch gerne willst, noch zum
Schluss? Nein, vielleicht noch ganz kurz. Du wirst sicher den Kontakt behalten, kann ich mir vorstellen. Oder wie wird das weitergehen? Ist da eine Art fast eine Freundschaft entstanden zwischen dir und ihm? Oder ist es mehr, ja, als was könnte man das bezeichnen?
Ja, Freundschaft ist vielleicht das falsche Wort. So, ich habe zum Beispiel nie mit ihm ein Bier getrunken. So, wäre irgendwie komisch gewesen und war auch nicht Situation. Freundschaft, ja, eine Schicksalsbegegnung und auf jeden Fall haben wir mehr als jetzt, ich schaffe nicht mehr in der Schule, er ist nicht mehr Schüler dort und der Kontakt ist nach wie vor so gelegentlich. Das Wichtigste ist, ich habe ihm angeboten, jederzeit, wenn er wirklich große Unterstützung jetzt braucht für eine Sache, dann soll er sich melden. Aber da kann er sich auch bei seiner Adoptivmama, bei seinen Adoptiveltern natürlich melden. Er hat eine Zuständige vom Sozialamt. Ja, wir werden sehen. Das ist jetzt nicht so wohl überlegt, das lassen es frei.
In 13 Jahren bist du Götti, Patenonkel in Medellin. Wirst du eingeladen? Weißt, bekommst du wieder ein SMS, heißt, du musst jetzt vorbeikommen.
Wer weiß.
Hat er schon gesagt?
Hat er gesagt, okay.
Er hat gesagt, also nicht mit Patenonkel oder so, sondern er hat gesagt, wenn er dann sich dort sprachlich vor allem zurechtführt, eine Woche schenkt er mir, er macht den Tourismusführer, dass ich nicht überfallen werde.
Okay. Oh, schön. Ja gut, super. Also ich denke, mit dem schließen wir unser Gespräch ab. Danke vielmals für den sehr spannenden Einblick, Mike.
Ja, danke auch.
Und danke natürlich unseren Hörern fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.